Ich heiße auch von meiner Seite alle ganz herzlich willkommen an dem Sonntagmorgen, wo wir weiterfahren wollen im Buch von der Offenbarung. Aber jetzt wollen wir vorab noch um den Segen Gottes bitten. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, dass du das Opferlamm geworden bist und gewesen bist und dass wir auch heute uns noch mal mit dem befassen dürfen, bevor wir nachher in die ganz dunklen Kapitel einsteigen. Danke für deine Gegenwart, dass du jedem begegnen durch dein Wort und dass du uns dein Wort öffnen. Amen. Der Markus hat sehr eindrücklich das Opferlamm vorgestellt aus dem 2. Mose 12, wo es in den ersten paar Versen 5-mal vorkommt. Und wenn wir in die Offenbarung hinterher gehen, steht da im Offenbarungsbuch, im Buch vom Gericht, nicht, wenn man es könnte denken, vom Löwe immer wieder, sondern der Löwe kommt heute auch vor, aber nur einmal. Aber vom Opferlamm, respektive vom Lamm, steht 32 Mal in der Offenbarung. Also ich habe da die Schlachter als Grundlage. 47 Mal kommt der Thron oder Throne vor und 25 Mal kommt das Buch vor. Das sind also drei Begriffe, die in der Offenbarung immer wieder vorkommen, die immer wieder durchschlagen und auch heute kommen die vor in unserem Abschnitt in der Offenbarung 5. Wir lesen miteinander das Kapitel. Offenbarung 5. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und sein Siegel zu lösen? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnten das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten sprach zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Dies sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und sein Siegel zu öffnen, denn du hast bist geschlachtet worden und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Und mit lauter Stimme sprachen sie, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Der Johannes ist, wir haben es im 4. Kapitel gesehen, der darf einen Blick in den Himmel tun und hat im ersten Teil vor allem Schöpfungslied gesehen und hat mit dem nachher geschlossen, das vierte Kapitel. Und jetzt da gehen wir nachher ins Erlösungslied ein. Also zwei Schwerpunkte, die in diesen zwei Kapiteln sind, 4 und 5, wo wir im Himmel oben sehen, wo der Johannes einen Blick dort tun, das Ganze drum und dran dort, der wunderbare Lobgesang, bevor wir nachher in die Gerichte gehen. Und mir gefällt der Einstieg, ich habe das letzte Mal schon erwähnt, und es ist wichtig, dass wir uns das bewusst sind. Es wird uns dort zeigen, wer Macht hat im Himmel und auf Erden. Wer jetzt auch mit diesen dunklen Gerichten und mit allem, was kommt, dass das nicht irgendwie einfach Schicksal sind oder Zufall, dass es jetzt gerade so ist oder irgendetwas, sondern dass da einfach eine Hand dahinter ist, wo von dem Thron aus das Ganze steuert, das ganze Weltgeschehen. Und das darf uns als Gläubige, als Christen einfach in eine Ruhe setzen, weil wir wissen, es ist unseres Vaters Hand, wo das Ganze lenkt, wo das Ganze steuert und auch das auch loslässt oder losgelassen hat. Ich komme am Schluss nochmal zu dem Gedanken. Die Juden tun ihre Tradition aus Überlieferungen, tun sie sagen, dass Gott, der Vater, nach Rom, nach dem Römischen Reich, nach dem Einsturz vom Tempel und der ganzen Zerstörung im Jahr 70, hat er seine rechte Hand auf den Rücken gehalten und hat sie nicht mehr führen genommen. Und die rechte Hand ist im Alten Testament immer die, die führt. Die Rechte des Hand ist erhöht, die Rechte des Hand Herrn behält den Sieg und so weiter. Jetzt könnten wir manche Stellen über die rechte Hand Gottes anschauen. Ich will das euch selber überlassen. Und jetzt sagen sie, er macht nichts mehr. Er hat weggeschaut und er schaut weg und es passiert nichts mehr von seiner Seite her. Und jetzt sind wir da ungefähr im Jahr 95. Und wenn ich das lese, muss ich sagen, das ist eine Überlieferung, die könnt ihr auf die Seite tun. Die hat von biblischer Wahrheit oder Grundlage fehlt da komplett. Weil da der in der rechten Hand das Buch hat, das mit 7 Siegeln versiegelt ist. Das ist Gott, der Vater, der vom Thron sitzt und jetzt das Buch dort hat und die Frage in den Raum gestellt wird von einem Engel, wer ist würdig, das Buch zu öffnen, die Siegel zu brechen. Jetzt die Frage wird rausgeposaunet, Himmel und Erde und unter der Erde, hört man die Frage. Und jetzt könnte sich da jeder melden und jeder bewerben. Es kann der von Moskau sein, es kann der von Amerika sein, es kann der Chines sein. Es spielt keine Rolle, es kann der Papst sein, der sich melden könnte. Und was sehen wir da drin, wenn wir das lesen? Ruhe. Nichts. Niemand meldet sich. Niemand ist würdig, das Buch aus der rechten Hand von Gott zu nehmen und die Siegel zu brechen. Das zeigt uns wieder etwas und Johannes ist da erschüttert. Er merkt auf der einen Seite etwas von dieser immensen Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Der Elberfelder sagt da, dass wir es nicht einmal anschauen können. Andere schreiben, dass wir nicht darin einblicken können. Einfach, es ist versiegelt. Es sind 7 Siegel drauf und niemand kann dort reinschauen, niemand kann das aufbrechen. Und jetzt, warum weint da der Johannes? Wo er die Situation sieht. Hat er es ähnlich wie der Jona, der sagt, jetzt wäre endlich Zeit, dass einmal das Gericht käme über die gottlose Welt, dass da endlich aufgeräumt wird, dass da etwas passiert und dass die Gottlosen vernichtet werden. Beim Jona haben wir im 4. Kapitel so ein bisschen den Gedanken, wo er das so sagt und sagt, ich habe das immer vermutet, dass er barmherzig wird sein und darum habe ich widerstanden, darum habe ich nicht gehen. Der Johannes hat eine andere Sicht. Der Johannes weint, weil es ihn traurig macht und er muss sagen, bleibt die Ungerechtigkeit, die Gottlosigkeit auf dieser Erde bestehen. Kann man da nichts mehr ändern? Passiert da nichts mehr? Und dann sieht er, und der Älteste sagt zu ihm, weine nicht, es hat überwunden das Lamm. Und jetzt möchte ich aber einen Moment noch bei dieser Rolle oder bei dem Buch stillstehen. Was ist das für ein Buch? Was ist da drin? Oder was sind Symbole aus dem Alten Testament? Weil gerade die messianisch gläubigen Juden sagen in der Offenbarung, ist ganz wenig Neues geschrieben. Das meiste ist aus dem Alten Testament vorgeholt und sind Bilder, die die Juden bis ins Detail sehr gut kennen. Und wir haben da manchmal ein bisschen mehr Mühe oder mehr etwas darin interpretieren, was so im Alten Testament gar nicht wäre oder nicht so vorgesehen wäre. 3. Mose 25 und 27 und Ruth 4, ihr müsst es nicht nachschlagen, ist das vom Löser. Das heisst, wenn einer arm geworden ist durch irgendeine Sünde oder Verschuldung, hat er die Möglichkeit gehabt, etwas von seinem Grundstück oder sein Haus oder irgendetwas zu verkaufen. Und dann ist so eine, oder respektive zwei Rollen sind geschrieben worden, zwei Pergamente sind geschrieben worden und die eine ist auch mehrfach versiegelt worden und die andere ist offen geblieben. Und dann entweder ist es so geblieben bis zum Halbjahr nach 50 Jahren, wo eh wieder alles zurück ist und wieder in Urbesitz zurückgegangen ist, oder wenn in der Zwischenzeit ein Löser gekommen ist, ein naher Verwandter, wie der Boas bei der Ruth, und das gelöst hat, hat er das Recht bekommen und die ganzen Möglichkeiten. Und jetzt gehen wir in die Geschichte noch ein bisschen weiter zurück. Wir gehen in die ersten Kapitel der Bibel. 1 und 2, vor allem im zweiten Kapitel, sehen wir, wie Gott dem Mensch die Herrschaft über die Erde anvertraut hat. Er hat gesagt, du sie verwalten, du zu ihnen schauen, du zu den Tieren schauen, zu der Natur, zu allem. Ich habe alles dir übergeben. Und im dritten Kapitel kommt der Satan, der Widersacher Gottes, und stellt Gottes Wort in Frage und der Mensch steigt ihm auf die Schiene. Das heisst, er hat sein Ohr am Satan geöffnet und hat die Aussage Gottes in Frage gestellt. Und damit hat er, ob er hat wollen oder nicht, die Herrschaft dem Satan übergeben über die Welt. Er war jetzt der Verwalter gewesen, und der Mensch war der Sklave gewesen, der Knecht vom Satan. Und musste machen, was der andere hat wollen, der Fürst von dieser Welt. Wo der Herr Jesus vor 2000 Jahren auf dieser Erde war, hat ihn der Satan auch versucht, als er 40 Tage in der Wüste war und betet und gefastet hat. Matthäus 4. Und dort sagt der Satan zum Herr Jesus, ich übergebe dir die ganze Welt, ich übergebe dir alles, wenn du vor mir niederfallst und mich anbettest. Und der Herr Jesus stellt das nicht in Frage. Er sagt, du bist ein Lügner, das gehört eh mir, ich habe alles geschaffen. Er lässt das so stehen und sagt, ich werde Gott allein anbeten. Aber mit seinem Kreuzestod hat er alles freigekauft wieder. Das heisst, er hat den Lösbrief oder das Lösungsgeld, dass er die Rollen überkommt, das hat er bezahlt. Und das ist für mich eindrücklich. Und jetzt sind wir in der Offenbarung, wieder 2000 Jahre später, wo wir die Verhandlung sehen, die Frage, die im Raum steht, im ganzen Universum ist die Frage drin, wer ist würdig, das Buch zu öffnen mit diesen 7 Siegeln? Und dann kommt da das Lamm. Respektive, es ist interessant, im Vers 5 steht nicht zuerst das Lamm, sondern es kommt da der Löwe aus Juda. Wie alt ist das, der Löwe aus Juda? Das ist der Vater Jakob, der Juda ein Sohn war. Im 1. Mose 49, wo er sich von seinen Söhnen verabschiedet hat, wo er auf dem Bett gelegen ist vor dem Sterben, haben seine Söhne sich um sein Bett herum versammelt und er hat jedem noch einen Segen mitgegeben. Und dann sagt er zum Juda dreimal das Wort Löwe. Du bist der Löwe. Und von dem her gesehen ist der Begriff seitdem beim Stamm Juda, ist das einfach, man könnte sagen, wie das Wappen, wenn ich dem so darf sagen, Stammeswappen ist der Löwe drin. Und jetzt greift da die Offenbarung wieder das Thema auf und der Johannes sieht das und jetzt wird ihm von dem Ältesten gesagt, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Und jetzt kommt ein anderer Begriff noch, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Die Wurzel Davids. Und da tut er in Jesaja 11 zurückgreifen. Ich werde das nur mal kurz machen, ja, das zu Gümligen ein bisschen eingehender erwähnt, als wir den Jesaja 11 angeschaut haben. Und dann stellt ja der Herr Jesus die Frage, oder er sagt das in Matthäus 2, sagt er, Propheten und, oder verschiedene Propheten haben über Nazareth prophezeit, dass dort Jesus herkommt. Und jetzt könnt ihr die Propheten schauen und Nazareth werden ihr nie finden. Und jetzt haben wir ein Problem. Was meint er da damit? Und jetzt heisst Zweig, heisst im Hebräischen Netzer. Und da drin ist Netzer. Und jetzt bringt er auch wieder den Zweig, der kommt. Und dort raus ist nachher Netzeret zuerst im Hebräischen und dann unser Nazaret daraus geworden. Und in dem Sinn ist das mit dem Zweig verwandt. Und den Zweig sehen wir im Jesaja und im Sacharja und vielleicht die anderen Propheten auch noch, wo der Zweig erwähnt ist. Also die Offenbarung tut da kurz zurückgreifen auf zwei Bilder aus dem Alten Testament raus. Und dann fährt er aber weiter im 6. im 6. Vers, wo er wieder sagt, das zweite Mal und ich sah. Und dann im 11. sagt er noch das dritte Mal und ich sah. Und mit dem ich sah, tut er jedes Mal so ein bisschen einen neuen Gedanken einleiten oder ein neues Abschnittli. Und jetzt ist es interessant, wo er das Lamm sieht. Es steht da inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, und jetzt mit 7 Hörnern und 7 Augen. Das heisst, das Lamm ist das Zentrum, dort oben, der Kern. Inmitten des Thrones, inmitten der vier lebendigen Wesen und inmitten der 24 Ältesten. Es dreht sich alles um das Lamm. Und darum bin ich dankbar gewesen für den Einstieg, da hat er bereits den Kern hat er bereits beim Einstieg ins Zentrum geholt. Und jetzt ist einfach die Frage, und die Frage kann sich jeder selber beantworten, auch in der nächsten Woche immer wieder bei unseren Entscheiden. Sind unsere Entscheiden, ist unser Handeln, unser Wandeln, unser Dasein auch immer wieder geleitet vom Lamm? Ist das Lamm bei mir auch das Zentrum von meinem Denken, von meinen Entscheiden, von meinem Dasein? Oder bin ich den Weg aufs Irdische gerichtet, dass ich das Lamm höchstens am Sonntag eine Stunde brauche und dann tue ich es wieder auf die Seite, dann tue ich es wieder auf die Weide raus, dann soll es wieder sein, was es ist? Oder ist es mir so wichtig, wie es uns da dargestellt ist? Und ich denke, es ist wichtig, dass das auch bei uns einfach das Zentrum ist und das Zentrum bleibt. Jetzt, warum steht da mit 7 Hörnern und mit 7 Augen? Wir kennen unsere Lämmer nicht so. Ein Lamm selber hat noch keine Hörner und wenn es älter wird, kommt es dann 2 über allenfalls. Aber die Augen hat es nur 2. 7 ist die göttliche Vollzahl. Und wenn er da sagt, das Lamm mit 7 Hörnern, dann ist das die Machtfülle. Die vollkommene Macht ist da im Lamm dargestellt, die es wird haben. Und die 7 Augen ist für mich die vollkommene Allwissenheit, Allgegenwart. Einfach, er wird alles sehen, er weiß alles, man muss ihn über nichts und nie informieren. Er ist im Bild. Und jetzt kommt nochmal etwas über das Lamm. Und auch das gefällt mir wieder und beeindruckt mich. Es steht da, dies sind die 7 Geister Gottes. Die haben wir im 1. Kapitel schon erwähnt. Echt im 4. haben wir es schon erwähnt. Und jetzt wieder. Aber jetzt steht noch etwas Zusätzliches, was vorher nicht steht. Es steht da, ausgesandt über die ganze Erde. Die 7 Geister Gottes sind ausgesendet über die ganze Welt. Der Geist Gottes, das hat der Herr Jesus gesagt, bei seiner Endzeitrede im Johannes 14 und 16, dass er ihn wird über die ganze Welt ausgüssen, damit er der Menschen die Augen auftue über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und da kommt nochmal ein ähnlicher Gedanke. Wir sind jetzt in der letzten, im letzten kleinen Zeitabschnittli von der Gnadenzeit noch vor der Entrückung, nach meinem Dafürhalten. Da komme ich dann später noch dazu, im 10. bis zum 12. Kapitel, wo ich sie sehe. Aber da sind die Geister nochmal ausgesendet, um nochmal Menschen aufrütteln, um ihnen zu zeigen, jetzt hast du nur noch ganz kurze Zeit, um dich zu entscheiden, wenn du Jesus annehmen willst. Weil nachher kommt er als Richter und irgendwann, und das werden wir auch noch sehen in der Offenbarung, kommt der Moment, wo man nicht mehr beten kann, wo kein Gebet angenommen werden kann, wo einfach zu ist. Aber im Moment können wir mit unseren Gebeten noch den Arm Gottes bewegen, passiert noch etwas. Wenn wir weiterlesen, und es kam und nahm das Buch als das Lamm aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und jetzt kommt es wieder interessant, Vers 8. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und sie hatten ein jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Das heisst, unsere Gebete sind dort aufbewahrt. Wir sind im Neuen Testament, wer bekehrt und wiedergeboren ist, ist als Heiliger bezeichnet und nicht mehr als Sünder. Und das möchte ich betonen, das ist ganz eine andere Ausgangslage. Wenn wir von Gottes Seite her, von der Stellung her, die er uns geschenkt hat, in seinem Sohn, als Heilige angeschaut werden und nicht mehr als Sünder. Auch wenn uns noch Sünde passiert und wir immer wieder noch drin zu Fall kommen, so dürfen wir gleich wissen, wir können immer wieder zum Kreuz kommen und von seiner Seite her sind wir als Heilige angeschaut, weil er uns durch seinen Sohn anschaut. Und jetzt die Räucherwerke sind aufbewahrt. Vielleicht bettest du schon lange für ein Kind, für ein Angehöriges, für einen Arbeitskamerad, der noch nicht auf dem Weg ist, schon jahrelang. Die Gebete sind aufbewahrt in diesen goldigen Schalen. Und er wird sie zu seiner Zeit, wird er die ausleeren oder ausleeren, dass sie erfüllt werden. Auch das ist wieder vor dieser tragischen Zeit, wo wir jetzt reinkommen, sind das für mich eine Ermutigung um die andere, wo er uns einfach mitnehmen will und sagen, hab Mut. Egal was kommt, ich bin bei dir und deine Gebete sind aufbewahrt, wie das Räucherwerk dort oben. Wenn ich noch einen Moment beim Räucherwerk stillstehe, haben wir hier im Alten Testament auch wieder einen Hinweis, wo ich denke, der ist wichtig, den wollen wir mitnehmen. 1. Timotheus 2, Vers 1, sind wir aufgefordert, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue. Und jetzt kommen vier Sachen, vier Komponenten. Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Für alle Menschen und für die Obrigkeit und so weiter. Und im 2. Mose vorn und im 3., wo uns der Räucheraltar beschrieben ist mit dem Räucheropfer, sind vier Komponenten aufgezählt. Eine Mischung, die für das Räucherwerk gemischt werden musste und die hat nicht kopiert werden, die Mischung. Die hat keine privat anwenden. Die war für im Tempel oder in der Stiftshütte im Alten Testament in der Wüste aussen. Jetzt Wissenschaftler haben herausgefunden, die diese Mischung gemacht haben, dass die Mischung alle Insekten abhalten. Das gibt irgendwie einen Geruch, dass keine Fliegen, keine Viecher, nichts rum sind. Das heisst, da kann man annehmen, dass das Heiligtum, weil der Räucheraltar immer gebrannt hat, dass das rein war von all diesen Viechern, die sonst bei dem Blut immer rum wären. Und es durfte nicht kopiert werden. Aber was mir gefällt, sind die vier Komponenten und der Paulus nimmt im 1. Timotheus 2 auch wieder vier Komponenten und das war ausgewogen gewesen, von jedem gleich viel. Und wenn wir unsere Gebete auch so auswägen, also Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung und nicht, dass mein Gebet einfach nur Bitten ist. Herr, hilf, Herr, mach, Herr, tu und du sollst und wieso nicht, sondern dass gleich viel Danksagung drin ist, auch Fürbitte drin ist und so weiter. Und dann ist Gott auch ein wohlgefälliges Gebet. Und da steht im Vers 9, und sie singen ein neues Lied und sangen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und sein Siegel zu öffnen. Jetzt in den Psalmen schon hat er auch gesagt, er hat ein neues Lied in unseren Mund gelegt. Und im Neuen Testament mit der Bekehrung und Wiedergeburt haben wir alle ein neues Lied bekommen. Und meine Frage ist einfach, tun wir jemanden in das einstimmen? Dass wir ihm auch danken und sagen, Herr Jesus, du bist würdig. Dir soll mein Leben gehören. Meine Anbetung, meine Hingabe. Oder ist mein Leben noch nicht so neu geworden? Dass ich immer noch irgendwo in Defizit drin bin und in Schuld und in Klagen und im Jammern und so weiter. Und da steht, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk und jeder Nation. Und jetzt im Vers 10 kommt etwas, wo wir wieder im Zusammenhang mit der Entrückung sind, mit der Bibelübersetzung. Ich kann die Urtexte nicht lesen und ich denke, es käme dort darauf an, welche Urtexte man in die Finger nimmt. Weil da ist Schlachter, ist separat. Luther und Elberfelder und NGÜ und Hoffnung für alle, die schreiben es alle so, wie es bei mir die Elberfelder geschrieben hat. Die schreiben das da und hast sie, unserem Gott, zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Das heisst, die 24 Ältesten sind nicht Brut. Das sind irgendwo Repräsentanten von irgendetwas. Und andere Gruppen sagen, das ist Brut. Das sind die Vorangegangenen aus dem Alten Testament 12, aus dem Neuen Testament 12. Ich kann mit dem Gedanken leben, wir werden es einmal sehen, wenn wir denen sind. Und keine Frage mehr, wird alles beantwortet sein. Und bei ihnen steht nachher die Schlachterübersetzung, sagt dort, und wir, du hast uns, unserem Gott erkauft. Und nachher auch, wir werden über alles herrschen. Und ich denke, die 24 Ältesten, die uns da erwähnt sind, mit Räucherwerk, das sind Priester, aber ob sie mitwerden herrschen in der Gegenwart Gottes, das ist meine Frage. Die Aufgabe, denke ich, ist eher bei der Gemeinde, wie er es auch an anderen Orten im Neuen Testament so festgehalten hat oder gesagt hat. Dann im Vers 11, und ich sah und ich hörte, jetzt ist beides gesehen und gehört angesprochen, eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und dann ist ihre Zahl formuliert und da steht 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Für mich ist das einfach eine unüberblickbare Menge von Engeln. 10.000 mal 10.000 gibt bereits 100 Millionen. Das heisst, wir gehen da irgendwo vielleicht gegen 1 Milliarde zu, wenn er uns das beschreibt. Das sind Engel. Und jetzt steht da mit einer Stimme oder wie eine Stimme. Das wird ein Chor sein. Da denke ich, wer ein bisschen musikalisch ist, kommt fast Hühnerhaut über. Weil manchmal, wenn man 5 oder 7 zusammen ist, dann hat man so viele Stimmen und es tönt ziemlich leid. Wir haben früher mal an einem kleinen Ort eine Versammlung gehabt, und ich war etwa da, die Bibelstunde gehabt. Und dann sind ältere Geschwister, die weitgehend, nicht gegen die älteren Geschwister, die sehr gerne, ich bin wohl dort immer wieder. Und da habe ich ein Lied singen und dann habe ich nach dem Lied aufgehört. Und auch am Schluss kann ich es mir singen. Ich habe nicht so eine führende Stimme, dass ich das richtig durchziehen könnte. Also da hat jeder der andere draus gezogen und abgezogen und aufgezogen, jede Richtung. Das hat unheimlich tönt. Und wenn ich nachher das hier lese, dann ist das ein Chor, den ich mir wünsche, wo ich muss sagen, das wird Himmel sein, so etwas zu hören. Wenn Millionen oder 1 Milliarde Engel in so einen Lobgesang einstimmen und das tönt wie eine Stimme, da ist ja Harmonie drin. Das ist etwas Gewaltiges. Und darauf dürfen wir uns auch freuen. Da werden wir einmal dabei sein und werden das geniessen können, werden da dürfen zuschauen. Das wird immens sein. Und jetzt ist, was sie mit lauter Stimme sagen, und das steht oben schon, wo sie singen, und dann sagt auch uns Sprachen, ich kann das offen lassen, ob sie das reden oder ob sie das singen, ob das einfach so formuliert ist. Aber jetzt wird das Lamm geehrt. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Am Schluss vom 4. Kapitel ist die Schöpfung verehrt worden, ist die Schöpfung besungen worden und angebetet worden. Und jetzt ist es das Lamm. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Und jetzt sind ein paar Sachen aufgezählt, zu nehmen Macht. Heute die Menschen Gott ablehnen. Viele brauchen ihn nicht, sie wenden nicht, er ist ausklammert. Es steht da in der Offenbarung mehr wieder einmal, aber auch der Philipper sagt es im 2. Kapitel und noch an anderen Stellen, wie Philipper 2 möchte ich lesen, wo er sagt, dass alle Kreatur ihre Knie beugen wird vor dem Herrn und bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Da wird jeder Mensch einmal vor dem Lamm niederfallen, ob er will oder nicht. In der Offenbarung hindurch steht, dass sie sich die Zunge im Mund abbeissen, weil es ihm die Ehre nicht geben wollen. Und gleich werden sie ihre Knie müssen beugen vor ihm und ihn anbeten. Stellen wir uns das vor. Aber jetzt da sehen wir einfach, dass ihm alle Macht gegeben worden ist. Du bist würdig zu nehmen, die Macht. Und dann der ganze Reichtum. All das, was ist was es gegeben hat, all das Schöne und so weiter. Heute wird der Reichtum missbraucht auf dieser Erde. All die, die ein Vermögen haben oder ein grosses Vermögen, das sind kleine Könige. Sie sagen, was läuft, sie bestimmen, sie entscheiden. Und da ist der Reichtum ist beim Lamm, der den gut verwaltet, der ihn zum Segen wird einsetzen für alle. Und Weisheit. Die göttlichen Wege werden jetzt durch das Brechen vom Siegel werden die geöffnet. Bis jetzt waren sie verschlossen gewesen und er hat sie uns geöffnet und wir dürfen die Offenbarung lesen. Wir haben eine Verheißung drauf, wenn wir sie lesen. Selig sind, die die Offenbarung lesen und sie hören. Und von dem her gesehen, tut er uns hier aufschliessen, was wird kommen. Und ich muss sagen, das ist ein grosses Vorrecht. Ich habe nicht gerne Überraschungen, wenn ich nicht weiss, was kommt. Das hat meine Frau ein bisschen anders. Sie hat noch gerne eine Überraschung, ich weniger. Sie hat am Anfang, als wir einander kennt haben, hat sie mir einmal eine Überraschung machen und gesagt, du musst ins Auto sitzen und dann fahren wir. Und ich konnte das nicht geniessen. Ich habe nicht gewusst, was jetzt kommt und was soll und so weiter. Da habe ich viel lieber die Vorfreude, wenn sie sagt, ich fahre dort her und dann ist das und das. Dann freue ich mich von ganzem Herzen. Und das habe ich da gleich. Auch wenn es negativ ist, was kommt. Das gibt uns aber gleich eine Sicherheit und eine Ruhe, wenn wir einfach wissen, er hat uns die Karte ein Stück weit offengelegt. Er zeigt uns da, was er geplant hat, was kommt, mit dem Positiven und mit dem Negativen. Weisheit. Und dann aber auch wieder Stärke. Es kann ihn nichts und niemand aufhalten. Er wird seinen Zeitplan so durchziehen, wie er es vorausgesagt hat, da beim Johannes vor 2000 Jahren ist das geschrieben worden. Auf den Tag genau wird das so durchgeplant. Bei der einen Plage sagt er 5 Monate. Das wird nach 5 Monaten fertig sein. Und jetzt bei dem Corona sind wir ein Jahr drin dann und keiner weiss wie weiter und was und wo. Was er macht, ist definiert und das wird er so schliessen. Da kann kein Mensch Einfluss nehmen. Seine Stärke. Und dann aber auch er, Herrlichkeit und Lobpreis. Und da sind wir jetzt schon gefragt, ist das bei uns schon unser Lobgesang, wo wir auch eingestimmt haben und immer wieder einstimmen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen, Macht, Reichtum und Weisheit. Habe ich ihm meine Möglichkeiten, mein Geld, alles anvertraut. Ich bin einfach nur Verwalter auf der Erde, ich schaue dazu. Und dann aber auch Stärke, Ehre, Herrlichkeit und Lobpreis. Dass man so, wie es da die Chöre macht oder der Riesenchor macht, dürfen wir es jetzt schon machen auf dieser Erde und wir wollen es so machen. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihm ist, hörte ich sagen dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da werden alle mitmachen, ob es wollen oder nicht. Das wird der Weg eine Bewegung sein, weltweit und universumweit etwas ganz Gewaltiges. Und die 4 lebendigen Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten es an. Jetzt ist nochmal eine Ruhe, eine Anbetung und nachher in der Offenbarung 6 geht es mit dem Brechen von diesen Siegel, geht es nachher in eine ganz andere Schiene, auf eine andere Art geht es dann los. Ich will noch beten. Herr Jesus, wir stehen still, anbetend, aber auch dankend vor dir, dass du uns den Weg aufgemacht hast zum Vater, dass du die Siegelrolle übernommen hast, dass du den Preis gezahlt hast und dass du uns freigekauft hast aus dem Machtbereich vom Satan, dass wir eine wunderbare Zukunft dürfen haben, mit dir, bei dir und durch dich. Herr Jesus, herzlichen Dank, dass du den Weg gegangen bist, dass du das Opferlamm geworden bist und dass du jetzt dran bist, um all das zu erfüllen, was wir in dieser Offenbarung lesen. Dass wir Zeugen werden wie sich das systematisch jetzt anfängt zu erfüllen, wenn wir in die Zeit einkommen. Danke, dass du aber auch Gnade ist, dass wir einfach an dir bleiben, dass wir auf dich schauen, dir vertrauen und wissen, wir sind in deiner Hand. Du bist würdig, du bist geschlachtet worden und du hast empfangen Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre und Ruhm und Lob. Herzlichen Dank. Amen. Jetzt danke ich allen, die sich auch zugeschaltet haben. Und wenn wir in die nächste Woche gehen, wenn wir das in dem Bewusstsein machen, dass wir für unseren Erlöser, für unseren Heiland, für unseren Herr Jesus, ihm zur Ehre da sind und einfach auch unser Leben schon jetzt etwas zu seiner Ehre darf sein, durch unser Handeln und durch unser Wandeln. In dem Sinn wünsche ich jedem Gottes Segen für die kommende Woche. Amen.